Ich alle begrüßen, die gestern und vorgestern noch nicht gesehen habe. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Ich möchte mich herzlich bedanken auch für die Gaben, die zusammengelegt wurden, was ein lieblicher Wohlduft für den Herrn war. Ich möchte auch danken, dass ihr für uns betet. Ich habe einige Dienste vor mir. Vor allem, was mir sehr am Herzen liegt, wir haben im November, Ende November, fahre ich mit meinem Bruder Valentin Linevich wieder in die Ukraine und nach Moldawien. Da hat der Herr eine Türe aufgetan zur Verkündigung in den nicht registrierten Gemeinden. Wir dürfen dort sogar teilnehmen bei dem Predigerseminar dort von den Brüdern und dürfen dort auch das Wort weitergeben und auch in anderen Gemeinden. Auch in der Ukraine, in Berditschew. Bin dankbar, wenn ihr dafür betet. Ich möchte auch Grüße ausrichten von der Gemeinde in Hohentengen. Wir sind nur eine kleine Gruppe von etwa 13 Familien und über 20 Kinder, 25 Kinder. Dann möchte ich noch ansagen, dass der Bruder Herbert Janssen, mit dem ich zusammenarbeite, der kommt im Oktober, 18. Oktober nach Rheinach, und der wird auch die neuen Testamente mitbringen. Ich hatte leider nur zwei mit von den, wo jetzt die zweite Auflage herausgekommen ist, das Neue Testament und die Psalmen. Wer also Interesse hat, der kann sich dort bei Bruder Janssen dann bedienen. Das Neue Testament ist jetzt in der zweiten Auflage heraus, aber es ist doppelt so viele Seiten als vorher. Wir haben eben die Psalmen dazu getan und der Anhang wurde verlängert, vieles verlängert, und es wurden viele Verbesserungen angebracht. Und wir sind sehr dankbar, dass der Herr Gnade geschenkt hat für diesen Dienst, dass wir das fertig machen durften. Ja, heute Vormittag möchte ich jetzt, dass wir zuerst mal Offenbarung Kapitel 12 aufschlagen. Es geht um das Thema, wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Und es soll noch ein Abschluss sein von dem, was wir am Freitagabend und Samstag durchgemacht haben, durchstudiert haben, gesprochen haben. Und ich möchte heute 5 Punkte zu diesem Thema, so abschließend zu diesem Thema sagen, wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit. Und zuerst also der Vers Offenbarung Kapitel 12, Vers 11, und dann machen wir einen Abstecher ins Danielbuch. Also Offenbarung 12, Vers 11, da heißt es: Und sie überwanden ihn, Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses, und liebten nicht ihre Seele oder ihr Leben bis zum Tode. Das ist, was einmal verkündigt werden wird. Das ist das, was einmal laut hinaus schallen wird, dieses Wort. Sie haben ihn überwunden. Und dann werden diese drei Dinge genannt, wodurch die Christen überwunden haben werden, eines Tages. Kraft des Blutes des Lammes, das steht an erster Stelle, das ist die Basis für alle Überwindung, für allen Kampf gegen die Sünde, für allen Kampf gegen die Versuchung, gegen das Fleisch, gegen den Feind selber, gegen die Welt. Sie haben überwunden, Kraft des Blutes des Lammes, Kraft dessen, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist und dass wir mit ihm gestorben sind. Beides ist wichtig. Kraft dessen hat man Überwindung. Durch das hat man die Möglichkeit, den Sieg davon zu tragen, über Sünde. Und durch das hat man die Möglichkeit, die Lebenskraft Jesu Christi. Es genügt nicht, wenn man den Gläubigen einfach zuruft: Halte durch, halte durch. Gott gibt auch die Kraft dazu. Wir sind mit Christus gestorben. Er ist für uns gestorben. Und deshalb sind wir mit ihm gestorben. Und von daher können wir überwinden. Gemeinde Jesu kann deshalb überwinden. Also der erste Punkt, wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Ich habe mir aufgeschrieben, der erste Punkt, kompromisslos. Sie lebt kompromisslos. Hier, das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und sie liebte nicht ihr Leben. Im Griechischen steht ihre Seele, das heißt ihr irdisches Leben, ihr Seelenleben, ihr Eigenleben. Sie liebte nicht ihr Eigenleben bis zum Tod. Sie waren bereit, das dran zu geben für den Herrn. Es geht um die Bereitschaft. Es geht nicht, dass man heute schon die Kraft spürt für morgen. Es geht um die Bereitschaft. Und hier ist der Sieg. Jetzt schauen wir in das Buch Daniel. Ich möchte, weil das ein ganz, ganz wichtiges Beispiel ist. Im Buch Daniel haben wir in Kapitel 8 und in Kapitel 11 ist die Rede von einem Feind Gottes, Feind des Volkes Gottes der Juden im Alten Bund, im Alten Testament. Dieser Mann, der Name wird nicht erwähnt, aber wir wissen, wie er heißt, weil wir die Geschichte erlebt haben. Der Mann heißt Antiochus der Vierte. Von dem schreibt der Daniel als Prophetie, lange bevor er aufgetreten ist. Antiochus der Vierte lebte also um 168 vor Christus. Er war ein syrischer König und hat gegen das Volk Gottes gekämpft. Das Volk Gottes lebte zwischen Ägypten und Syrien dazwischen, wurde gequetscht zwischen die zwei Reiche, das Nordreich Syrien und das Südreich Ägypten. Und das Nordreich, das war also, das alles gehörte zum griechischen Reich. Das griechische Reich, Alexander des Großen, wurde gespalten in vier Teile. Und die Feldherren haben sich das Reich aufgeteilt. Und dann ging es über die Jahrhunderte hindurch, war ein Kampf um die Vorherrschaft. Und vor allem Syrien und Ägypten kämpften. Und dazwischen war Israel, das Volk Israel. Und das wurde, einmal kam es auf die Seite Ägyptens. Ägypten hieß damals das Ptolemäerreich. Und dann kam es auf die Seite Syriens, das hieß damals das Seleukidenreich. Und es war hin und her gerissen. Und in dieser Zeit lebte also dieser syrische König, es war gegen Ende des dritten Weltreiches. Wir haben ja vier Weltreiche im Buch Daniel. Und diese vier Weltreiche, das erste ist das babylonische Weltreich, das zweite war das medo-persische Weltreich, das dritte das griechische Weltreich. Und danach sollte das vierte, das römische Weltreich, kommen zusammen mit den Nachfolgestaaten. Es werden nur vier Reiche genannt im Daniel-Buch. Die ganze Weltgeschichte läuft in vier großen Weltreichen ab und das letzte Weltreich ist Rom und alles, was sich aus Rom entwickelt, die Nachfolgestaaten aus Rom, aber letztlich bildet es wieder ein großes Rom in der Endzeit, das antichristliche, wiedererstandene römische Reich. Allerdings noch größer, es wird globaler werden. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es soll nur gezeigt werden, im Daniel-Buch, da wird uns das dritte Weltreich gezeigt und am Ende des dritten Weltreiches oder gegen Ende des dritten Weltreiches kommt Israel und das Volk Gottes in Israel kommt in eine ähnliche Situation wie am Ende der Tage, am Ende des vierten Weltreiches. Und das steht in Daniel 11, da möchte ich nur ein paar Verse mit euch lesen. Es ist deshalb so wichtig, weil wir eine Parallele haben zu jetzt, zu heute. Was damals die Juden, die treuen Juden erlebten, wird einmal Gottes Volk am Ende erleben. Daniel 11, Vers 31 möchte ich lesen. Und wir können hier eine ganz wichtige Lektion daraus ziehen. Daniel 11, Vers 31. Und Streitkräfte werden von ihm entsandt. Die Streitkräfte, das sind die syrischen Truppen, die mit dem König Antiochus den Vierten, die mit ihm gekommen und auch dazu noch verbündet mit ihm abgefallene hellenistische Juden. Streitkräfte werden von ihm entsandt und das Heiligtum, die Burgfeste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Das passiert im Jahr 168 vor Christus. Antiochus sandte seinen Steuereintreiber Apollonius mit einer Armee nach Jerusalem, der überfiel an einem Sabbat hinterlistig die Stadt, setzte die Häuser in Brand, riss die Stadtmauern nieder, besetzte die Davidsstadt, die Burg, und errichtete eine Terrorherrschaft über Jerusalem. Er plünderte den Tempel, ließ die heiligen Schriften verbrennen und ermordete viele Juden, machte viele zu Gefangenen. Die jüdischen Heldensagen sind niedergeschrieben im Buch der Makkabäer. Da ist nicht, ist alles ein bisschen auch verschönert und so, aber die Geschichte, grundsätzlich Geschichte, stimmt schon, was im Buch der Makkabäer steht. Und dort wird das berichtet, kann man nachlesen. Das steht nicht in unserer Bibel, das Buch der Makkabäer ist kein Bibelbuch, aber es wurde, eine Zeit lang wurde es den biblischen Schriften hinzugefügt. Ja. Die katholische Kirche hat es vor allem hinzugefügt dann, hat es als Wort Gottes betitelt, aber es ist nicht Wort Gottes, es war nicht in der Bibel der Juden drinnen. Auch nicht in der Bibel des Herrn Jesus, die er hatte, das Alte Testament. Auch nicht in der Bibel der Apostel war das alles nicht drinnen. Aber es waren griechische Spätschriften, es waren so jüdische Heldensagen, dort kann man das nachlesen. Und Antiochus IV. Ließ dann ein Religionsedikt erklären, dass nun alle zu einem Volk werden sollen. Und er wollte die griechische Religion in Israel einführen. Er verbot die Opfer, die jüdischen Opfer. Er verbot die jüdischen Gottesdienste, er verbot die Sabbatfeier und die Beschneidung und die jüdischen Feste, alles verboten. Und dann hat er die heiligen Schriften konfisziert und verbrannt. Der Besitz der heiligen Schriften war bei Todesstrafe verboten. Und am 15. Dezember 168 vor Christus richtete er den verwüstenden Gräuel auf, dort ein Götzenbild zu Ehren des olympischen Gottes Zeus hat er aufgestellt. Dort auf dem Brandopferaltar hat er so einen Aufbau gebaut, einen Zeus-Altar über dem jüdischen Brandopferaltar drüber gebaut, mit einer Zeus-Statue, die übrigens die Gesichtszüge des Antiochus trug. Und dort hat er dann ein Schwein opfern lassen und Schweinebrühe verspritzt rund um den Altar. Das war so ziemlich das Schlimmste, was einem Juden passieren kann, wenn er sowas sehen muss, wie eine völlige Entweihung der heiligen Stätte. Aber das Traurige daran war, dass ein Teil der Juden zu jener Zeit liberale Juden geworden waren, die nicht mehr sich so streng an das Wort Gottes hielten und die dann eigentlich auch mitmachten. Man nennt sie hellenistische Juden. Sogar Priester waren vom Glauben abgefallen. Überall hat dann dieser Antiochus die Zeus-Altäre errichten lassen und die Teilnahme am Zeus-Kult erzwungen. Also das war ein totalitäres Regime dort. Also die Entweihung des Heiligen bestand darin, dass das Opfer abgeschafft wurde und dass dieser verwüstende Gräuel aufgestellt wurde. Und das ist etwas, worauf der Herr Jesus später auch Bezug nahm. Wobei im Buch Daniel steht allerdings noch etwas, dass es nicht nur bei Antiochus der Fall sein wird, dass der Tempel entweiht wird und ein verwüstender Gräuel aufgerichtet wird. Daniel berichtet auch in Kapitel 9 und in Kapitel 12 von einer abermaligen Verwüstung des Tempels, nicht nur im Jahr 168, sondern in der Endzeit, am Ende des vierten Weltreiches, sollte das noch einmal passieren. Aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Am Ende von Kapitel 12 in Daniel könnt ihr das lesen und auch in Kapitel 9 am Ende von Daniel könnt ihr das lesen. Das gehe ich jetzt nicht drauf ein, da haben wir nicht die Zeit dazu, denn ich will ja auf einen ganz gewissen Punkt hin. Wichtig ist für uns, dass es eine parallele Situation geben wird am Ende der Zeit, die so ähnlich sein wird wie zur Zeit am Ende des dritten Weltreiches, des griechischen Weltreiches. Also am Ende des vierten Weltreiches, in dem Fall in der antichristlichen Zeit, ist es ähnlich wie am Ende des dritten Weltreiches. Und deshalb ist das für uns so wichtig, dass wir Parallelen ziehen können. Nun, was sagt der Text? Es heißt dann in Vers 32, und die am Bunde ehrfurchtslos handeln, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. der Antiochus, verleitet liberal denkende Juden zum völligen Abfall von Gott. Das ist interessant. Die Folge, also die Abtrünnigen, die vorher schon nicht so ganz es ernst genommen haben mit dem Wort Gottes und dem Gesetz des Mose, die werden jetzt zum Abfall verleitet. Kompromissbereite Juden werden verführt durch Antiochus seine Schmeicheleien und schlagen sich auf seine Seite. Also Antiochus, dort hat er Erfolg. Bei diesen Leuten, die kompromissbereit waren, dort hat er Erfolg. Und heute? Wie wird das am Ende der Zeit sein? Was wird Gemeinde Jesu in der Endzeit erleben? Nun, wir entscheiden heute über unsere Zukunft, ob wir heute kompromisslos oder kompromissbereit leben. Das ist der große Anwendungspunkt. Denn es wird am Ende wiederum so sein, dass Verführung da sein wird. Der Herr Jesus hat von Verführung gesprochen, von sehr großer Verführung. Und wer heute kompromissbereit den Weg lebt, Kompromisse macht mit der Sünde, Kompromisse mit dieser Welt, der wird ein Opfer oder der wird eine Zielscheibe des Feindes sein. Wir entscheiden heute. Aber wer kompromisslos lebt, der wird widerstehen können durch die Gnade des Herrn Jesus und dass er nicht zum Abfall verleitet wird. Das soll uns eine ganz große Mahnung sein. Es heißt ja, er wird sie also durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die Gesetzestreuen, die treuen Bekenner Jahwes, der treue Kern des Volkes Gottes, werden Stärke zeigen und werden es hinausführen. So war es dann auch, als Antiochus kam. Die einen fielen ab, die anderen wurden noch treuer. Die einen also haben nachgegeben, die anderen haben umso mehr gekämpft für die Sache Gottes. Die Treuen wurden stark und in ihrer Treue noch bestärkt. Vers 33, und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Die Verständigen, das waren nicht nur damals die Rabbiner, das waren einfach treue Juden der damaligen Zeit, in der Makkabäerzeit. Treue Juden, die anderen gelehrt haben und das Wort Gottes verkündigt haben, das Gesetz Gottes verkündigt und verkündigt haben, dass sie festhalten sollen am Gesetz Gottes. Und darüber wurden sie dann verfolgt, diese Lehrer, die sich eingesetzt haben für das Wort Gottes, die wurden verfolgt, das heißt, und darüber werden sie verfolgt werden und unterliegen. Durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub, Tage hindurch. Das heißt, in der Makkabäerzeit, sagt der Prophet voraus, werden also die Treuen getötet werden. Nicht alle, aber eine Anzahl von ihnen. Durch verschiedenste Art und Weise. Unterliegen heißt ja, es scheint so, dass sie unterliegen. Es schaut so aus, als ob sie wirklich zu Boden gestreckt werden. Aber sie verlassen nicht den Herrn. Also die Gesetze, und so kam es dann auch in der Makkabäerzeit. Makkabäer haben gekämpft, haben sich eingesetzt für das Wort Gottes und es gab viele Opfer, viele Märtyrertote. Viele gesetzestreue Juden riefen zum Wort Gottes zurück und starben dann den Märtyrertod. Das steht auch im Buch der Makkabäer. Und also es gab eine geistliche Erweckung einerseits und es gab viele Verluste andererseits. Diese Zeit ist also eine sehr harte Zeit für Israel gewesen. Und Vers 34 heißt es, und in ihrem Unterliegen aber wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Das war dann auch so. Gott hat eingegriffen. Gott hat ihnen geholfen. Die Makkabäer haben tatsächlich die große Überzahl der Syrer dann schlussendlich besiegen können, haben den Tempel wieder einweihen können. 3 Jahre später war das, in 165 vor Christus, im Dezember. Und haben dann stand ja das Tempelweihfest, entstand dadurch bei den Juden, das berühmte Tempelweihfest, wovon wir lesen in Johannes 10, wo der Herr Jesus am Tempelweihfest dort stand und predigte. Eine kleine Hilfe kam ihnen. Gott hat ihnen geholfen Das Gotteskönigtum wurde in Israel erhalten. Es entstand dann 80 Jahre, war dann eine gewisse Freiheit unter den Juden, konnten sie sich von der Herrschaft der Syrer befreien, bis dann die Römer kamen. Da heißt es, und viele werden sich ihnen anschließen mit Heuchelei. Es gab auch viele, die sich nur so heuchlerisch, also nicht wirklich echt, zu dem Gott Israels zurückbekehrt hatten. Vers 35, und von den Verständigen werden einige unterliegen, das war durch diese Märtyrertod und Hinrichtung und so weiter, um sie zu läutern. Warum gab es dieses Leid unter den damaligen gesetzestreuen Juden? Warum das Leid? Um sie zu läutern, heißt es hier. Und zu reinigen und weiß zu machen. Also die Läuterung des Volkes Gottes, das war das Ziel mit dieser Bedrängnis, in die das Volk Gottes dort kam. Bis zur Zeit des Endes. So lange? Also die Läuterung des Volkes Gottes ging weiter. Bis zur Zeit des Endes, sagt er. Denn es verzieht sich noch. Das Ende, das ist nicht das Ende, sagt er. Makkabäerzeit, das ist nicht das Ende. Es geht noch weiter. Und wir wissen, wir stehen lange nach der Makkabäerzeit. Wir haben schon mehr als 2000 Jahre hinter uns inzwischen. Wir wissen, ja, also es ging weiter. Gott hat noch vieles getan dazwischen. Der gesalbte Messias kam und wurde dann verworfen von dem gleichen Volk. Und es gab nur ein paar Treue. Die hielten sich zu dem Messias des Volkes Gottes. Ein paar Treue, mit denen hat er das gemacht, was wir heute, woran wir uns heute erinnert haben. In dieser Nacht, in der er verraten wurde. Da ist der treue Überrest Israels, die den Messias anerkennen. Und der Herr sagt, schaut her, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Und dann sehen sie Fleisch und Blut getrennt, stellt den Tod dar. Der Herr sagt, schaut, ich werde jetzt getötet für euch. Und erinnert euch daran. Denkt an mich die ganze Zeit. Denkt an mich. Ich bin da. Ich bin euer König. Der Herr hat das Königreich errichtet mit ein paar, mit einer kleinen Schar. Und dann kam der Heilige Geist. Dann wurde aus der kleinen Schar wurden 3000, wurden 5000. Heute sind es noch viel mehr. Es ist immer noch das Königreich erst unsichtbar gegenwärtig. Der König ist unsichtbar gegenwärtig. Aber er ist noch nicht sichtbar. Und so geht es weiter. Bis zur Zeit des Endes. Und da kommt dieser treue Rest des Volkes Gottes, wo wir auch dazu kommen durften durch die Gnade Gottes. Dieser treue Rest kommt in die Läuterung. Wird immer wieder geläutert. Und es ist jetzt die Frage, was liebe ich? Was liebe ich? Wird es von mir heißen, sie haben ihn überwunden durch die Kraft des Blutes des Lammes, durch das Wort Gottes, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihre Leben nicht geliebt bis zum Tode. Wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Hier sehen wir es. Sie lebt aus der Kraft des Blutes des Lammes. Sie lebt aus dem, dass sie lebt, indem sie den Christus bezeugt, den König, den man nicht sieht. Wir knien uns vor einem König nieder, den wir nicht sehen. Aber das ist eine mächtige Kraft in der Endzeit. Und haben ihr Leben nicht geliebt. Sie lebt nicht für diese Welt. Und wir müssen uns fragen, wofür lebe ich eigentlich? Was packt mich? Was fesselt mich? Woran denke ich, wenn mich niemand sieht? Und was tue ich, wenn mich niemand sieht? Was mache ich? Was haut mich vom Hocker? Fußballspiel? Oder irgendwie großer Gewinn? Oder guter Beruf, schöne Familie. Was ist das, was mich wirklich beseelt? Wir müssen uns das fragen. Liebst du mich? Demas hat die Welt lieb gewonnen, sagt Paulus. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Ich bin allein da in Rom. Niemand ist bei mir. Sie haben mich alle verlassen. Sie haben alle ihr Eigenleben oder was auch immer, ihre Interessen. Was beschäftigt mich wirklich? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die Liebe, wo der Geliebte an der ersten Stelle steht. Die Brautliebe. Wo ist die Brautliebe? Wo man am Morgen aufwacht und der erste Gedanke ist an den Geliebten. Ist der erste Gedanke? Was ist der erste Gedanke, wenn ich aufwache? Oh, schon wieder Montag. Was ist der erste Gedanke? Stille Zeit, Gebet. Es gibt Leute, die stehen auf am Morgen und fahren in die Arbeit, setzen sich in den Zug und haben bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nie mal gebetet. In Matthäus 10 ist ja auch von der Endzeit die Rede. Matthäus 10. Da schickt der Herr Jesus die Jünger aus, dass sie das Königreich verkündigen. Und dort in Matthäus 10, da sagt der Herr zu seinen Jüngern damals, es geht hier um, dass sie klug sein sollen wie die Schlangen und dass sie sich in Acht nehmen sollen vor den Menschen und sie werden ausgeliefert werden. Vers 19, wenn sie euch ausliefern, sorgt euch nicht, was ihr reden werdet und so weiter. Vers 21, es wird Bruder den Bruder zum Tode ausliefern und der Vater das Kind und die Kinder werden sich erheben. Und dann geht es weiter und ihr werdet Gehasste sein, Vers 22, bei allen wegen meines Namens. Aber der bis zum Ende Ausdauer bewahrt, der wird gerettet werden. Und wenn sie euch verfolgen in diese Stadt, flieht in die nächste Stadt. Und ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Ah, das geht also weiter. Auch Evangelisierung in Israel geht weiter bis zur Ankunft des Menschensohnes. Und nachher spricht er in diesem Zusammenhang, sagt er, sie sollen sich nicht vor den Menschen fürchten, sondern sie sollen Gott fürchten. Und dann redet er weiter, ermutigt sie, sagt, fürchtet euch nicht, fürchtet nicht die, die den Leib töten können, Vers 28. Vers 30, bei euch sind die Haare des Hauptes alle gezählt. Er ermutigt die Jünger, fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Vers 32, jeder also, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater. Wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Das ist ein Endzeittext. Hier. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennen wird. Es geht nur darum zu sagen, weißt du, ich habe Jesus Christus erlebt. Ich gehe mit einem Menschen, rede mit ihm, habe Beziehung baut sich auf und ich erzähle ihm, weißt du, das mit dem Christentum, das hat Hand und Fuß. Und ich kann dir einige geschichtliche Beweise geben und so weiter, aber ich sage dir jetzt den größten Beweis. Ich habe den Herrn Jesus Christus in meinem Leben 30 Jahre lang erlebt und er hat mich nie verlassen. 30 Jahre lang in meinem Leben. Ich weiß, mit wem ich lebe. Und ich weiß, von wem ich rede, wenn ich dir jetzt von Jesus Christus erzähle. Und wenn ich das dem erzähle, er schaut mich an, da kann er nicht dagegen argumentieren. Da kann er nicht sagen, ja, da gibt es Argumente dagegen. Was will er gegen das Argument sagen? Wenn ich 30 Jahre mit jemandem lebe, der mein Leben verändert hat. Christus bekennen, bezeugen. Und ich bin so oft, habe ich Mühe, dass ich ein Gespräch beginne. Es braucht Weisheit und es braucht Gelingen vom Herrn. Wir brauchen Gebet füreinander, dass wir das auch tun. Aber wer mich verleugnet wird vor den Menschen, den werde ich auch verleugnet vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Es ist also ganz klar, schwarz-weiß spricht hier der Jesus. Sage ich Nein zu Christus, sage ich Ja zu Christus und zeige ich das auch vor den Menschen. Meint nicht, dass ich kam, Frieden auf die Erde zu bringen. Ja, komm, einfach wichtig ist, wir haben Friede. Ja komm, reden wir nicht drüber, da gibt es keine Meinungsverschiedenheiten. Ja, reden wir nicht über solche Themen, wo wir verschiedener Ansicht sind, über Religion, das ist nicht so ein gutes Thema. Reden wir über was anderes. Nein, man darf ruhig das herausfordern. Vers 37, aber was liebe ich wirklich? Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, hinter mir her, ist meiner nicht würdig. Was, so stark ist es? So ernst ist die Sache? Wer seine Seele findet, sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer seine Seele, sein Leben meinetwegen verliert, der wird es finden. Wer euch aufnimmt und so weiter. Das, die ganze Rede hier des Herrn Jesus ist geprägt von diesem Gedanken, was liebst du wirklich? Bist du bereit, das dran zu geben? Wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Wie kommt Gemeinde Jesu in der Endzeit durch? Nur durch eine ganz kompromisslose Entscheidung. Ja, Herr. Und vielleicht ist jemand da, geht so halb. Ja, ich komme schon in die Versammlung oder in Gottesdienst. Sind junge Leute da? Das ist eure Stunde, wisst ihr das? Das ist eure Stunde. Nicht sagen, ja, ich möchte jetzt zuerst einmal ein bisschen genießen von der Welt. Der Herr Jesus, den kann ich ja zum Schluss auch noch annehmen, wenn es dann ernst wird. Das sind genau die liberalen Juden gewesen. Die haben geliebäugelt mit den Griechen. Das sind die durch die Schmeicheleien verführt wurden. Es geht wirklich um eine radikale Entscheidung. Knie dich nieder wie Georg Müller. Eine halbe Stunde hat er sich in den Schnee gekniet, hat sein Leben dem Herrn neu ausgeliefert. Und was hat der Herr Jesus aus diesen Menschen gemacht? Junge Menschen, wir brauchen junge Menschen, die radikal mit Jesus Christus leben. Das brauchen wir heute mehr denn je. Wir brauchen nicht junge Leute, die nach der Lust und der Laune leben und ein bisschen christlich auch noch. Es ist so wichtig. Wo ist die neue Generation von Menschen, die total sich dem Herrn Jesus ausgeliefert haben? Ah, ich muss weiter. Zweiter Punkt, sonst kommen wir gar nicht durch. Zweiter Punkt. Lukas Kapitel 21, Vers 34. Wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Lukas Kapitel 21, Vers 34. Das ist auch ein Endzeittext. Habt aber stets Acht auf euch selbst, damit eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des irdischen Lebens und jener Tag plötzlich über euch komme. Denn wie eine Schlinge wird er kommen über alle, die auf dem Angesicht der ganzen Erde ansässig sind. Wacht also zu jeder Zeit, flehend, damit ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, das zu geschehen im Begriffe ist, zu entfliehen und euch vor den Sohn des Menschen zu stellen und vor ihm zu stehen. Zweiter Punkt, wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Wachend, hellwach. Und viele schlafen, und viele Christen schlafen, merken nicht, wo wir stehen heute. Merken nicht, was in der Welt geschieht, im Hintergrund, in welche Richtung es läuft. Zwei Gefahren. Rausch und Trunkenheit auf der einen Seite. Sagst du, ja, das betrifft mich nicht, bin noch nie rauschig gewesen oder vielleicht nur ganz selten früher, als ich noch nicht bekehrt war und so weiter. Darum geht es nicht. Das Wort Rausch kann auch übersetzt werden mit Taumel. Das ist so, du bist so benebelt von den Dingen dieser Welt. Bist so benebelt von dem Hier und Jetzt. Und das andere sind die Sorgen des irdischen Lebens. Ja, ich habe keine Zeit. Ich muss schaffen. So viele Christen haben einfach keine Zeit für Gott. Sie müssen ja schauen, dass sie leben können. Sie müssen ja, ich verstehe, dass es hart ist. Natürlich ist es hart. Aber der Herr schenkt uns die Zeiten, wenn wir bitten, Herr, schenk mir Zeit. Da ist eine Mutter, die hat 3, 4 Kinder zum Aufziehen und das ganze Haushalt zu führen und alles Mögliche. Ich bete, Herr, schenk mir die Zeit und zeig mir, wo die Zeiten sind, wo ich auf die Knie gehen kann. Der Herr schenkt sie. Wenn wir mal beten und schauen, der Herr schenkt sie die Zeit. Wachet und betet. Er sagt hier, wacht also zu jeder Zeit. Und was soll ich wachen? Was soll ich tun beim Wachen? Ich soll flehen. Flehen ist noch mehr als beten. Flehen ist schon sehr was Dringliches. Ja, wenn man sagt, ich flehe dich an, mach das nicht, dann ist das schon was anderes. Also ich bitte dich. Flehen. Wacht und betet. Wacht mit mir, sagt der Jesus. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach bleiben? Und Petrus schläft, statt zu beten. Könnt nicht eine Stunde mit mir wach bleiben? Der Herr Jesus hat gebetet. Jetzt frage ich euch, wer war vorbereitet, als dann die Soldaten kamen? Petrus haut rein, wenn er nichts tun soll. Und er schweigt, wenn er reden soll. Kenne ich nicht. Ne? Jesus kenne ich nicht. Kenne diesen Menschen nicht. Verflucht, ich kenne diesen Menschen nicht. Er hat genau verkehrt gehandelt immer. Er war überhaupt nicht vorbereitet. Da ist der Kampf der Wahrheit gegen die Lüge. Und Petrus hat geschlafen, als er beten hätte sollen. Und jetzt, wo er kämpfen soll für die Wahrheit, steht auf der Seite der Lüge. Und der Herr Jesus, der hat scharf genau gewusst, wann er schweigen muss und wann er reden muss. Genau gewusst. Der war vorbereitet. Aber er hat gebetet. Er war wach. Betet, fleht, damit ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, das zu geschehen im Begriffe ist, zu entfliehen. Ja, wie entflieht man dem, was kommen wird? Wie entflieht man? Na, im Praktischen, manchmal muss man im Praktischen fliehen. Er hat gesagt, wenn sie in einer Stadt euch verfolgen, flieht in die nächste Stadt. Das heißt, da muss man praktisch mobil sein. Das gibt's. Es gibt solche Situationen, wo man fliehen muss. Zum Glück haben wir die jetzt nicht, preis dem Herrn. Es kann einmal so weit kommen. Dann gibt es aber auch das innere Fliehen, oder? Der Petrus sagte mal an einer anderen Stelle, im zweiten Petrusbrief sagte, ihr seid der Verdorbenheit, die in der Welt ist, seid ihr entflohen. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt euch zu Jesus Christus gestellt. Ihr habt euch bekehrt und seid umgekehrt. Ihr seid entflohen von der Verdorbenheit in der Welt. Manchmal muss man auch ganz praktisch fliehen. Du bist irgendwo und bist umgeben in einer Situation, du hältst es nicht aus, es ist Sünde links und rechts. Hau ab. Fliehe. Lieber fliehen als sündigen. Sexuelle Lust. Hau ab. Was hat Josef gemacht? Geflohen. Fliehe die Lüste der Jugend. Das gilt nicht nur für die Jungen. Das gilt auch für die 50-Jährigen. Fliehe die Lüste, denn die Lüste sind trotzdem da, auch wenn man selber nicht mehr Jugend ist. Wisst ihr, wie lange man Jugend ist bei den Griechen? Bis 40. Ab 40 ist man nicht mehr Jugend. Fliehen. Und zuletzt fliehen durch die Wiederkunft Jesu Christi. Das steht in 1. Thessalonicher 5. Und sie werden nicht entfliehen, die anderen. Sie werden nicht entfliehen. Sie werden sagen, Friede und Friede und Sicherheit. Und dann kommt das Verderben schnell über sie und sie werden nicht entfliehen. 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Und die anderen, die Gläubigen, was sagt er zu denen? Er wird euch bewahren, euer Geist samt Seele und Leib bis zur Ankunft Jesu Christi. Dann holt er dich und bewahrt dich in alle Ewigkeit weiter. Dort wird er euch bewahren, wenn wir zu ihm kommen. So entfliehen wir letztlich der Not dieser Welt. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7. 1. Petrus 4, Vers 7. Das ist auch ein Text über die Endzeit. Petrus redet da vom Ende aller Dinge. Er sagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das Ende aller Dinge, er zieht einen sehr weiten Bogen. In einem gewissen Sinn lebt man ja seit Pfingsten schon in der Endzeit, aber die Endzeit wird immer mehr Endzeit. Wir leben seit Pfingsten in den letzten Tagen, aber heute leben wir schon in den letzten Tagen der letzten Tage. Und das Ende aller Dinge ist deshalb herbeigekommen, schon damals, weil der Schöpfer dieser Welt gestorben ist und hat das Ende der ersten Welt eingeleitet, eingeführt. Die Tatsache, dass der Schöpfer gestorben ist, Jesus Christus, zeigt, dass die alte Welt dem Tode geweiht ist durch die Sünde und dass es ein Ende geben wird, dass eine neue Welt kommt. Das hat er hier im Blickpunkt. Aber wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Was gibt er jetzt für Anweisungen? Seid, also erstens, eine ganz klare Anweisung. Seid also, und jetzt kommt je nach Übersetzung bei euch vielleicht besonnen oder so ein Wort. Das Wort heißt hier so viel wie gesund im Denken. Seid gesund im Denken, gesunden Sinnes. Hat auch mit züchtig zu tun. Merkt ihr, dass das Wort züchtig, das gibt es nicht mehr? Haben wir gestern schon gehabt. Züchtig verwendet man nicht mehr. Man muss heute nicht mehr züchtig leben. Züchtig heißt, dass man sich in der Hand hat, dass man Prinzipien hat, dass man klare Linien hat, denen man nachfolgt. Man ist erzogen. Man lebt nicht nach Lust und Laune. Das Gegenteil von züchtig ist Leben nach Lust und Laune. Seid also gesunden Sinnes oder züchtig, ja? Gesund im Denken und seid nüchtern für die Gebete. Also, wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Gesund im Denken und nüchtern für die Gebete. Was heißt das? Nun, die Welt ist krank im Denken. Das merken wir mehr und mehr. Die Welt ist krank. Ihr Denken ist leer, sagt die Bibel, nichtig. Aber wir sollen gesund und diszipliniert sein im Denken und dann wird sich das in unserem Handeln auswirken. Wenn wir weltlich gesinnt sind, wenn unsere Gedanken bei den diesseitigen Dingen sind, statt bei Gott, dann denken wir nicht gesund. Sagst du, ich kann doch nicht die ganze Zeit an Gott denken. Ja, Moment. Wofür ist eigentlich der Mensch geschaffen? Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er nur wirklich ideal funktioniert, wenn er mit Gott in Verbindung bleibt. So hat Gott uns Menschen geschaffen. 1. Mose, Kapitel 2. Der Mensch ist ein Abhängigkeitswesen. Die Frage ist jetzt, von wem ist er abhängig? Von wem will er sich abhängig machen? Wenn wir mit Gott in Verbindung stehen, dann leben wir, dann denken, werden wir mit der Zeit mehr und mehr gesund denken, in dem Maße, in dem wir uns mit dem Denken Gottes auseinandersetzen. Und wenn wir mit Gott in Verbindung stehen, im Gebet und die Bibel anschauen, über die Bibel nachdenken, über die Bibelverse nachdenken, dann wird unser Denken gesund. Und dann kann Gott was tun. Und dann kann Gott die Gemeinde Jesu in der Endzeit mächtig gebrauchen zum Segen. Wir brauchen das ständig. Wir können nicht sagen, ja, ich studiere jetzt 2 Jahre, mache ich Bibelkurs oder Jüngerschaftsschulung oder wie man auch das nennen und dann habe ich es für die nächsten 50 Jahre. Nein, ich muss ständig, wie beim Radio, also ich habe so ein Autoradio, ein altmodisches, ich muss den Sender immer wieder neu einstellen, wenn ich da herumfahre irgendwo und muss immer wieder neu einstellen. Tuning, oder? Tuning. Und da gibt es manche, die haben das automatisch, Tuning. Und das müssen wir machen. Wir müssen unseren inneren Sender immer wieder auf Gott einstellen. Dass die Verbindung da ist. Über was denkst du nach, wenn du alleine bist? Wenn du mal einfach denken kannst, was dir Spaß macht. Worüber denkst du nach? Können wir uns prüfen. Nüchtern für die Gebete heißt es hier. Ganz ein eigenartiger Ausdruck, aber so steht es im Griechischen. Seid nüchtern für die Gebete. Nüchtern heißt, dass man nicht zu sehr mit den Sinnlichen in Beschlag genommen ist, vom Sinnlichen in Beschlag genommen wird. Wir sollen unsere 5 Sinne nicht übersättigen. Wir sollen unseren Sinn auf Gott richten. Wie war das mit dem Isaak? Vor kurzem über Isaak gepredigt. Das hat mich schon beschäftigt, der Isaak. Da sitzt er und denkt an den Segen Gottes, den der Herr ihm gegeben hat, und die Schafe und die Ziegen und die Kühe und das Feld und alles blüht, und es ist, der Herr segnete ihn hundertfach, und es war wunderbar, an den Segen des Herrn zu denken. Und dann denkt er sich, jetzt will er seinen Sohn segnen, und dann denkt er, jetzt muss ich in Stimmung kommen, komm, bring mir ein gutes Essen, so wie ich es gern habe, damit ich so richtig merke, wie der Herr uns gesegnet hat. Es ist doch schön, wenn der Herr gesegnet hat, oder? Aber da ist die Gefahr, wenn man so viel Segen hat, irdischen Segen, dass man den Geber des Segens aus den Augen verliert, und man wird sinnlich. Und wovon war, und was tut er? Nun, die Augen, die waren nicht mehr gut. 5 Sinne hat er gehabt, die Augen waren nicht mehr gut, die tun wir weg. Jetzt bleiben noch die Ohren. Wenn er auf die Ohren gehört hätte, wenn er sich auf die Ohren verlassen hätte, das wäre gut gewesen, denn das Ohr ist der Weg Gottes zu unserem Herzen. Gott hat den Weg gewählt vom Wort, er spricht, über das Ohr nehmen wir auf und es geht in unser Denken hinein. Aber auf die Ohren wollte er nicht so recht hören. Kommt der Jakob und sagt, ich bin Esau. Und er denkt sich, ja, die Ohren, die sagen, das ist aber, Entschuldigung, kommt der Jakob und sagt, ich bin Esau. Und er sagt, die Ohren, die sagen, das ist nicht Esau, die Ohren sagen, das ist Jakob. Aber auf die Ohren hat er sich nicht verlassen wollen, hat auch schon längere Zeit nicht mehr auf Gottes Wort gehört. Denn dort steht, Gott hat nämlich ganz klar gesagt, wen er segnen soll. Aber er wollte den Esau segnen. Und jetzt wird er getäuscht, weil er sich, auf was verlässt er sich? Ja, er riecht den Braten. Der riecht ganz nach Esau. Das Geruchssinn sagt Esau. Der Geschmackssinn, der sagt Esau. Riecht er dann, die Richter, die Kleider. Das ist Esau. Dann tastet er. Ah ja, der Tastsinn sagt auch Esau. Das war Jakob. Es gab nur Probleme dann. Hätte er von Anfang an auf Gottes Wort gehört, wäre es anders gewesen. Aber was will ich sagen? Er war ein Mensch, der hat sich verlassen auf Feeling und Sinnlichkeit. Das ist nicht nüchtern für die Gebete. Und so leben manche Christen auch. Wir leben nach den Sinnen und nach den Lust- und Laune-Prinzip. Und wenn ich dann nicht nüchtern bin, dann bin ich beschwert. Beim Essen ist das auch so. Wenn ich viel esse, dann bin ich beschwert. Wenn man nichts isst, dann ist man im Denken schärfer, als wenn man viel im Magen hat. Und das ganze Blut im Magen strömt. Nüchtern für die Gebete. Das heißt, nicht in Beschlag genommen von dem Hier und Jetzt, von dem Diesseitigen, sondern auf Gott konzentriert. Petrus setzt voraus, dass die Christen wissen, was es heißt, viel zu beten. Dass sie gerne beten wollen. Sagst du, ja, wieso beten nicht? Das ist langweilig beten. Das ist so, wieso so viel beten? Was soll ich denn alles sagen? Jemand hat erzählt, dass ein Christ hat 8 Stunden oder was gebetet, und sagt der andere, 8 Stunden gebetet, ich habe keine Ahnung, was man 8 Stunden mit Gott besprechen kann. Wir müssen nicht 8 Stunden ununterbrochen beten. Wenn er sagt, betet ohne Unterlass, dann heißt das, die Verbindung zu Gott soll nicht unterbrochen sein oder nicht länger unterbrochen sein. Tagsüber kann man immer wieder mit Stoßgebeten mit Gott in Verbindung bleiben. Online. Beten ohne große Unterbrechungen, kontinuierlich mit dem Herrn immer wieder reden, auch was ihm erzählen, was man erlebt, und ihm immer wieder fragen und mit ihm auch das durchdenken, was man in der Bibel gelesen hat. Der Herr kann uns helfen und möchte, dass wir lernen, mit ihm zu reden. Aber wird es auf Erden, wird der Herr den Glauben finden, wenn er wiederkommen wird? Lukas 18, Vers 8, da ist die Rede von einer Witwe, die hat gebetet. Der Herr Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen alle Zeit beten. Und dann erzählt ihnen das Gleichnis von dieser Witwe, die kommt zum ungerechten Richter und sagt, verschaffe mir Recht, verschaffe mir Recht. Und sie kommt immer wieder, verschaffe mir Recht von meinem Widersacher. Und dann denkt er sich, also jetzt reicht es mir dann. Er wollte eigentlich nicht dieser Frau helfen, aber er sagt, wenn ich, die kommt noch und fährt mir in die Augen, oder? So ähnlich ist das griechische Wort dort. Dass sie nicht kommt und mir in die Augen fahren mit ihren Händen. Ja? Will ich tun, was sie will. Wenn nun der ungerechte Richter der Witwe so tut, wie viel mehr der gerechte Gott, wird er nicht viel mehr auf die hören, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Aber wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, wird er solchen Glauben finden auf der Erde? Wird er solche Leute finden, die noch beten können auf der Erde? Oder wird er eine eingeschlafene Truppe finden? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Hört nicht auf zu beten. Nüchtern für die Gebete. Und wir wissen, wenn wir beten, wir wissen, dass wir die Bitten haben, weil wir tun, was für ihn wohlgefällig ist. Also, wenn wir beten, dann erleben wir, dass der Herr uns die Türen öffnet, dann erleben wir, dass sich Situationen verändern, und dann erleben wir, dass der Herr Verabredungen schenkt, die man sich nicht geplant hat. Dann hat man plötzlich Gespräche, die man nicht eingeplant hat, und man hat Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Die Gemeinde Jesu der Endzeit ist eine betende Gemeinde und muss eine betende Gemeinde sein. Jetzt komme ich zum Punkt 4. Wir sind immer noch in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8. Dabei habt vor allem zu euch untereinander eine spannkräftige Liebe oder eine inbrünstige Liebe, weil Liebe eine Menge von Sünden verdecken wird. 1. Petrus 4, Vers 8. Eine inbrünstige, das griechische Wort ist ein ganz eigenartiges Wort, eine mit Spannung geladene, sozusagen eine gespannte, spannkräftige Liebe. Aber wir wissen, was gemeint ist. Eine intensive einfach. Eine echte, intensive Liebe. In der Endzeit wird die Liebe erkalten, darüber haben wir gestern gesprochen auch. Die Liebe der vielen wird erkalten, Matthäus 24 steht das, Vers 12. Und da ist es umso wichtiger, dass unter den Heiligen die Liebe heiß ist. Zueinander. Intensiv, inbrünstig. Während wir dem Ende aller Dinge entgegengehen, sollen wir die Hauptsache nicht vergessen. Und die Hauptsache ist nicht, ob du die stille Zeit gemacht hast. Die ist auch wichtig. Die Hauptsache ist, dass du mit Gott so in Verbindung lebst, dass er seine Liebe zum Ausdruck kommen kann. Eine echte, nachhaltige Liebe, die sich ausstreckt zum anderen. Die Liebe, die mal die Sünden des anderen übersehen kann. Eine Liebe, die nicht immer gerade alles aufdeckt oder alles Schlechte vom anderen aufdeckt. Liebe kann auch mal zudecken. Nicht ständig kritisieren, loslassen. In der Ehe, wenn ich Probleme habe, in der Ehe, ich muss lernen, loslassen. Der Mann, ihm wird geboten, nicht seine Frau zu erziehen. Dem Mann wird geboten, seine Frau zu lieben. Und umgekehrt, nicht den Mann zu kritisieren und niederzumachen, sondern zu lieben, zu unterordnen, zu dienen, zu dulden. Bereit sein zu dulden, das ist Gemeinde Jesu in der Endzeit. Wisst ihr, in der Endzeit, je mehr wir dem Ende entgegengehen, christliche Ehen werden angefochten. Der Feind will die Ehen zerstören, der will Ehen kaputt machen. Und die Agenda dieser Welt ist auch Zerstörung der Familie. Das ist ein ganz klar gesetztes Ziel. Familie ist schlecht für unsere Ziele. Familie muss zerstört werden. Deshalb diese Programme, die alle gegen uns laufen. Und da dürfen wir als Christen jetzt eine enge Beziehung zur Ehefrau und zum Ehemann aufbauen. Es braucht Zeit. Und zu den Kindern Beziehung aufbauen. Gemeinde Jesu in der Endzeit ist eine Gemeinde, die liebt. Ja, und dann da komme ich zum fünften Punkt. Wie lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit? Ganz interessant, wie der Petrus hier fortsetzt, in Vers 12 bis 19. Ich lese ein paar Sachen da draus, ich kann nicht alles, aber der Hauptsatz, in Kapitel 4, Vers 12, haben wir einen längeren Satz. Und was ist der Hauptsatz? Geliebte, lasst euch den Brand bei uns steht, bei euch steht vielleicht das Feuer. Ja? Lasst euch den Brand, der unter euch zur Prüfung entstanden ist, nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern so, wie ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freuet euch. Was ist der Hauptsatz? Freuet euch. Lasst euch das nicht befremden, wenn ihr in Leiden kommt. Seid bereit zu leiden, aber im Leiden freut euch. Da habe ich mir gedacht, sowas, wenn die Christenheit in die Endzeit geht und wenn Leiden kommen, dann muss man doch sich einfach ein hartes Gesicht aufsetzen und kämpfen. Und er sagt, freut euch. Freut euch, wenn es härter wird. Das ist genau das Gegenteil, was ich würde. Ich würde mich nicht freuen, wenn es härter wird. Freut euch, wenn es heißer wird. Warum? Freut euch. Er sagt hier, er gibt hier einige Gründe an, wie man sich im Leiden freuen kann. Es hat der erste Grund, denn das Feuer, das entstanden ist, hat Gott entstehen lassen. Das heißt, Gott hat die Verfolgung zugelassen. Gott lässt die Umstände zu. Das Feuer, das ist entstanden, weil Gott es entstehen ließ. Das Feuer, das unter euch entstanden ist. Oder? Es muss alles durch die Hände Gottes. Zweitens, das Feuer ist dazu da, dass man bewährt wird, wie das Gold, das durchs Feuer immer entschlackt wird, oder? Sauber wird. Wir sollen geprüft werden. Da heißt es, das Feuer, das da ist, um euch zu prüfen, damit ihr bewährt seid. Das Feuer soll also unser Bewährtsein, unsere Bewährung herausstellen. Das ist in der Endzeit wichtig. Jesus Christus braucht echte Jünger Jesu in der Endzeit. Läuterung. Die Leiden kommen als Läuterung für das Volk Gottes, haben wir bei Daniel auch gelesen. Drittens, unser Leiden ist ein Anteil haben an Christi Leiden. Da heißt es, gemäß dem oder entsprechend dem, wie ihr an den Leiden Christi Anteil habt. Ach, der Herr Jesus leidet mit seinem Volk. Wenn Gemeinde Jesu leiden muss, dann soll man daran denken, der Herr Jesus leidet mit. Und er ist mittendrin im Leiden. Wie war das bei den drei Freunden Daniels? Die haben den Herrn vorher nicht gespürt und er hat ihnen nicht die Entscheidung abgenommen. Die Entscheidung mussten sie selber treffen und das war hart. Wenn die Kinder und die Frau zu Hause sind und er muss sagen, ich gehe jetzt und ich komme vielleicht nicht mehr wieder, denn ich kann nicht mich niederknien vor dem Nebukadnezar. Die Entscheidung mussten sie selber treffen. Der hat Kurt ihnen nicht helfen können. Die muss man selber treffen. Aber dann, als sie im Feuer waren, wo war der Herr? Der war so nahe, dass sie nichts spürten von einem Feuer. Der Herr ist mittendrin mit seiner Gemeinde. Wie viel auf einem zukommt, das ist eine Führung Gottes. Auf dem einen kommt mehr zu, auf den anderen kommt weniger zu. Auch Krankheit, auf dem einen kommt mehr zu, auf den anderen weniger. Das ist Führung Gottes. Aber der Herr ist dabei. Der Herr liegt auch am Krankenbett. Viertens, das Bestehen der Prüfung bringt zusätzliche Freude bei der Offenbarung Jesu Christi, bei der Ankunft Jesu Christi. Und da darf man sich freuen. Freuen auf die Freude, die man dann bekommt. Eine Vorfreude. Wenn du den Kindern was sagst, jetzt gibt es was Schönes, gibt was Gutes. Die freuen sich vorher schon. Die Gläubigen dürfen sich freuen, da heißt es, damit ihr auch in der Enthüllung seiner Herrlichkeit oder bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen möget. Es gibt eine Freude hier und jetzt und es gibt eine Freude dort. Und man darf sich heute schon freuen auf die Freude dort. Der Herr Jesus, was hat ihm geholfen, ans Kreuz zu gehen? Um der vor ihm liegenden Freude willen erduldete er das Kreuz und erachtete er die Schande nicht. Um der vor ihm liegenden Freude willen. Das hat ihm geholfen. Fünftens, die im Namen Jesu Christi leiden, dass sie die sind glückselig. Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi, des Gesalbten, geschmäht werdet, seid ihr selig. Bei euch steht vielleicht glücklich. Also selig ist einfach ein ganz starkes Wort für glücklich. Dann seid ihr selig. Wenn du für Jesus leiden darfst, dann seid ihr selig. Und der Geist, der Heilige Geist, ruht auf euch, weil der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf euch ruht. Hast du gewusst, dass du ein Gesalbter bist? Nicht nur der Herr Jesus ist der Gesalbte, Messias heißt der Gesalbte, Christus heißt Gesalbter. Du bist auch gesalbt, wenn du wiedergeboren bist. Du bist ein kleiner Gesalbter, er ist der große Gesalbte, wir sind die kleinen Gesalbten. Womit sind wir denn gesalbt? Mit dem Geist, genauso wie er mit dem Geist gesalbt war. Der Geist des Gesalbten ruht auf euch. Wenn ihr geschmäht werdet, wisst ihr, damals war das eine Schmähung. Ah, da gehen ja die Gesalbten, schaut euch an, die glauben an den Gesalbten. Ja, die Christen, Christian Neu heißt, die zu dem Gesalbten gehören. Das war ein Schimpfwort. Der sagt, das ist eine Ehre. Ihr seid verbunden mit dem Gesalbten und ihr seid auch Gesalbte. Der Heilige Geist ruht auf euch. Mit dem seid ihr gesalbt. Dann freut euch. Freut euch in diesem Leiden für Christus. Seid bereit. Seien wir alle bereit. Und dann Vers 17 heißt es noch, der Zeitpunkt ist da. Ja, Vers 16. Wenn jemand als Christ, als Christianos, mit dem Schimpfwort Christ, oder? Wenn jemand als Christianos leidet, dann schäme er sich nicht. Er verherrliche aber Gott in diesem, das ihm zuteil wurde. Vers 17. Weil der Zeitpunkt da ist, an dem das Gericht vom Hause Gottes her beginnen sollte. Gott fängt an mit dem Gläubigen. Und da ist das Leiden eine Läuterung. Dann kommt das Gericht für die Welt. Die Gläubigen kommen in eine Leidensschule als Läuterung. Aber dann kommt das Gericht für die Welt. Und dann wird schlimm. Das Gericht fängt also beim Haus Gottes an. Gott läutert die Gemeinde. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die der guten Botschaft Gottes ungehorsam sind? Schrecklich. Und wenn der Gerechte mit Mühe gerettet wird, oh Gott bemüht sich sehr und er rettet ihn durch, den Gerechten. Wenn der Gerechte mit Mühe gerettet wird, wo wird der Gottlose erscheinen? Im Griechischen der Ehrfurchtslose. Das ist genau das, wie die Menschen sind. Ehrfurchtslos. Und Sünder erscheinen. Daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als einem treuen Schöpfer ihre Seelen anvertrauen und das ihm Gutes tun. Das ist jetzt interessant. Das ist eine Schlussermutigung für die Gläubigen. Er sagt, daher sollen die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als einem treuen Schöpfer ihre Seelen anvertrauen. Was hat mein Leiden mit einem Schöpfer zu tun? Ich muss leiden. Wieso erinnert er mich jetzt daran, dass er der Schöpfer ist? Was hat das miteinander zu tun? Nun, als Gott den Menschen erschuf, für wen hat er ihn erschaffen? Für sich selber. Wenn er den Menschen für sich selber erschaffen hat, was wird er mit dem Geschöpf tun? Wird es einfach wegwerfen? Wenn der Schöpfer mich erschaffen hat und wenn ich leiden muss, er ist der treue Schöpfer, der mich nicht wegwirft. Er ist der treue Schöpfer, der mich bewahren will, der mich in alle Ewigkeit versorgen will. Er ist der Schöpfer und Erhalter von mir. Es ist nicht so wie viele Väter heute. Ja, setzt ein Kind in die Welt und dann tschüss. Das ist nicht, was Gott macht. Gott ist Schöpfer und Vater, aber als Schöpfer und Vater ist er auch der Erhalter dessen, den er geschaffen hat. Und auch bei den Kindern Gottes, er hat uns von Neuem geschaffen, eine Neugeburt, eine neue Schöpfung sind wir geworden. Und wenn er uns geistlich das Leben gegeben hat, wird er uns auch durchbringen. Meine Rettung ist nicht von meiner Leistung abhängig, sondern davon, dass ich mich ihm anvertraue. Glauben heißt das. Anvertrauen. Dem Schöpfer, dem treuen Schöpfer. Der ist treu und er bringt uns ans Ziel. Das tut Gemeinde Jesu in der Endzeit. So lebt Gemeinde Jesu in der Endzeit. Kompromisslos. Kompromisslos. Wachend, hellwach. Ja, wachend und flehend, betend. Lebt die Gemeinde Jesu in der Endzeit. In Liebe. In Liebe und bereit zu leiden. Und sich freuen dabei. Wirklich sich freuen. Das ist, soll als eine Ermutigung uns dienen, was der Herr uns hier sagt. Danke.